Hey, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Zeit läuft, denn das Handelsvertreter Heroes Camp am 21. und 22. November 2024 hier bei mir in Hamburg ist fast ausgebucht. Also wenn du dir noch einen der 25 Plätze sichern willst, dann bewirb dich jetzt unter www.handelsvertreter-heroes.de/camp und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Warum ich überhaupt dieses Thema der Positionierung so wichtig finde, weil so viel Scheiße an Content rumläuft und weil das so oberflächlich ist und so generisch und das könnte jeder und da braucht es am Ende nicht mal mehr die Person für, weil das macht die KI für dich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk, dem Magazin für ambitionierte Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich. Inspiration, praktische Tipps und ganz viel Vernetzung. Das ist Handelsvertreter Heroes und wie immer ist mein Name André Kewe und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, entweder am Screen via YouTube oder auf dem Ohr via Podcast und natürlich keine Folge mehr verpassen, einfach abonnieren. Ja, heute Handelsvertreter Heroes Education. Das heißt, ich habe mir wieder einen spannenden Experten eingeladen und der Experte ist heute der Torben Fangmann. Und mit Torben habe ich ein Kernthema definiert im Vorfeld. Und zwar geht es um das Thema Social Selling in der Industrie, von der Expertenpositionierung über die Content-Strategie bis hin zur Messbarkeit. Alles das wollten wir bearbeiten. Und warum der Torben? Weil der Torben ist mir aufgefallen via LinkedIn, weil der dieses Spiel wirklich par excellence beherrscht. Der gute junge Mann hat in den letzten Jahren über 10.000 Follower mit richtig coolem Content via LinkedIn aufgebaut und zwar für die Industrie und für sein Thema Marketing, Vertrieb. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns darüber doch mal sprechen, weil gerade im industriellen Bereich sehe ich persönlich immer noch so viel Potenzial, um sich einfach besser zu positionieren, LinkedIn viel besser zu nutzen, das Thema Social Selling viel stärker zu nutzen. Und ja, darüber sprechen Torben und ich einfach. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird nicht langweilig. Der Mann, A, weiß der, worüber er spricht und B, bringt er das richtig cool rüber, nämlich ganz auf den Punkt und sehr in Form eines Real Talks. Von daher springen wir gleich rein. Lieber Torben, schon mal vielen Dank. Das hat viel Spaß gemacht. Torben Fangmann, Handelsvertreter Heroes Education. Los geht's. Ja, hallo Torben. Herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes Education. Freut mich, dass du dabei bist.
Ja, freut mich, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne, sehr gerne. Und zuerst muss ich mal gratulieren, denn wir haben jetzt, wir werden heute ausgestrahlt, jetzt Anfang August. Das heißt, du bist jetzt seit einem Monat quasi wirklich in der Selbstständigkeit, in der Unternehmerwelt. Herzlich willkommen erstmal dazu.
Ja, auch da freue ich mich dabei zu sein. Ich bin ganz gespannt, wo die Reise hingehen wird.
Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, das wird gut. Aber wir kommen gleich nochmal ein bisschen stärker da drauf. Bevor wir wirklich auf unser Kernthema heute eingehen, denn ich hatte es in der Anmoderation schon gesagt, es geht ganz viel über das Thema Social Selling und zwar mit dem Schwerpunkt wirklich Industrie. Vielleicht ein paar Takte erstmal zu dir, Torben, denn so mit Slogan ist ja so ein Kind der Industrie, wie ich auch so auf LinkedIn mal gelesen habe. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, was du bislang schon gemacht hast, wie deine Journey so bislang aussah und vielleicht starten wir mal damit.
Ja, sehr gerne. Also ich komme aus dem Oldenburger Münsterland, also ich wohne relativ genau zwischen Oldenburg und Osnabrück und wer so ein bisschen die Gegend kennt, der weiß, dass man hier eigentlich nicht an der Industrie vorbeikommt, wenn man irgendwie ins Berufsleben einsteigt und bei uns war es damals so, also wir haben sehr viel kunststoffverarbeitende Industrie hier und sehr viel Landwirtschaft hier und dann kommt man sich so für eins entscheiden, bei mir ist es dann Kunststoff geworden.
Okay.
Und dann wird man eigentlich großgezogen beruflich gesehen mit der Industrie. Bedeutet, ich habe damals ganz klassisch meinen Industriekaufmann gelernt, habe dann im Anschluss auch berufsbegleitendes Studium gemacht und habe eigentlich von da an immer in der Industrie gearbeitet. Durfte auch durch diese recht generalistische Ausbildung von der Ausbildung bis übers Studium alle Bereiche von so einem Industrieunternehmen mal durchlaufen, was, glaube ich, sehr wertvoll ist, wenn man denn dann auch, egal was auch immer man nachher für Industrieunternehmen machen möchte, wenn man das Ganze mal von der Pike auf gelernt hat, hab dann recht schnell für mich bemerkt, die Buchhaltung wird's nicht.
Okay, kann ich gut nachvollziehen, ja.
Ja, sehe mich da eher, also man muss schon sagen, wenn man jetzt auch in den Bereich Marketing reinschaut oder Marketing, Vertrieb, auch da hat es viel mit Zahlen zu tun, definitiv, aber irgendwie meiner Meinung nach noch auf eine kreativere Art und Weise. Und das lag mir mehr, bin dann recht schnell über den Vertrieb, der dann doch sehr in der Industrie ist, es ja häufig so, dass der Vertrieb sehr ausgeprägt ist, da viel arbeiten dürfen, auch in meiner Ausbildung noch und darüber dann aber auch über die im Vertrieb angesiedelte Marketingabteilung dann in Berührung gekommen. Und das fand ich super cool, hab mein Studium in dem Bereich gemacht, hab dann eben den Schwerpunkt Marketingvertrieb gewählt und bin 2020 habe ich das Unternehmen gewechselt in den Maschinenbau zu LMZ Lenkering, kleiner Maschinenbauer, Bereich Automatisierungstechnik. Quasi eine Stufe rückwärts war jetzt quasi dann, weil LMZ in dem Fall kunststoffverarbeitende Unternehmen primär mit Automatisierungsanlagen beliefert hat und konnte quasi aus dem, was ich vorher quasi auf Kundenseite war, dann auf die Lieferantenseite wechseln und habe da die schöne Aufgabe gehabt, den ganzen Bereich Marketing, speziell digitales Marketing, von null auf eigentlich aufzubauen. Habe das 4 Jahre gemacht, erst 2 Jahre in Fachverantwortung, dann 2 Jahre in Führungsverantwortung, weil dann eben auch der ganze Vertriebsaufbau dazu kam. Wir haben uns glücklicherweise sehr schnell dazu entschieden, die Bereiche Marketing und Vertrieb als Einheit aufzubauen, eine Abteilung.
Okay, clever.
Und das war für mich super gutes Lernfeld, um wirklich dann auch mal von der wirklichen Umsetzung, ich finde, man sollte es auch immer mal wirklich praktisch gemacht haben, über das man nachher später redet, bis hin nachher auch zur Teamleitung und das Ganze dann eben aus einer Führungsperspektive zu betrachten, das mal durchgespielt zu haben, und zwar für einen Bereich, der ja doch Hardcore-Industrie ist, würde ich mal sagen. Ja. Also Sondermaschinenbau in den Komplexitätsgraden und mit den Investitionshöhen. Ich würde sagen, das ist so B2B, wie es im Buche steht. Und das hat mir bisher immer viel Spaß gemacht und hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin.
Okay, cool. Dann gab es ja noch die nächste Station, das, was ich gerade meinte. Dann kam die Entscheidung, dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Vielleicht noch mal 2 Takte dazu.
Genau, also seit Juli, wie gesagt, also jetzt zum Ausstrahlungszeitpunkt müsste es dann einen Monat her sein.
Genau,
ja. Bin ich mit meinem Kompagnon Markus am Start, mit der Firma Smoothment, Beratungsunternehmen, oder ich mag den Begriff Beratung nicht so ganz, weil Beratung hat immer so einen Touch von, wir erzählen euch, wie es geht und dann gehen wir raus, weil das machen wir nicht, sondern wir möchten eben beraten und begleiten und wirklich auch am Start sein, um das Ganze, um PS auf die Straße zu bekommen und wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und dabei, dadurch, dass wir beide den Industrie-Background haben und beide eben immer eigentlich in den marktnahen Bereichen gearbeitet haben, vom Marketing, Vertrieb, Markus noch sehr stark auch den Produktfokus über Produktmanagement und Business Development, dass wir sagen, wir greifen eigentlich die Themen auf, die Schnittstellen zwischen Marketing, Vertrieb im Kern, deswegen auch Smoothment, also Sales, Marketing, Movement, betreffen, und da dann eben wirklich zu schauen, wie können wir die Bereiche Sales und Marketing verknüpfen, um möglichst werthaltig am Unternehmenswachstum zu arbeiten. Und das teilt sich dann nachher in verschiedenste Themen auf, von wirklich der Marktpositionierung bis hin zu Lead-Strategien, Social Selling, darum geht's ja heute, und eben auch ganz operativ runtergebrochen in Content-Systeme etc.
Okay. Cool. Viel Erfolg nochmal damit, auch Smoothment. Ich finde das Dankeschön. Schon cool mit Sales, Marketing und so. Man kann das durchaus nachvollziehen. Warum kann ich das so nachvollziehen? Weil wir kennen uns auch noch nicht so Ewigkeiten, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich den Torben sehr gut kenne. Denn jetzt kommen wir mal aufs Thema so Social Selling und so. Und der Torben ist eine Person, der ich unheimlich gerne auf LinkedIn folge, weil super guter Content dort produziert wird. Und das macht der Torben sehr intensiv.
Richtig.
Mit einem schönen Resultat. Da ich bin nicht der Einzige, der dir folgt, sondern neben dir gibt es aktuell noch, neben mir noch 10.635 andere. Stand Anfang Juli. Also
das
du hast da
jetzt
irgendwas.
Genauer als ich.
Genau, ja, ich bin ja hier Journalist, ich muss mich ja informieren. Irgendwie hast du ja aufgebaut. Du hast ja gesagt, in deiner letzten Station, du hast da so eine grüne Wiese gehabt und hast da angefangen, digitales Marketing und sowas zu machen. Wieso überhaupt damals LinkedIn? Wie waren denn so deine Anfänge mit LinkedIn und mit dem ganzen Thema Social Selling? Vielleicht starten wir erstmal damit.
Ja, ich bin eigentlich zu Beginn der ganzen Reise recht explorativ vorgegangen. Es ging ja darum, ich hatte eigentlich keine Vorgaben, was wir genau machen sollten. Wir hatten eine Website, die musste aber auch erneuerungsbedürftig. Das war auch eines der ersten Projekte, dass wir wirklich die Website uns mal strategisch angeschaut haben, aber sonst war da nicht wirklich viel Vorgabe. Und dann stellst du dir die Frage, okay, wir sind jetzt ein mittelständisches Unternehmen, wir sind jetzt, Stand heute, ist LMZ bei 35 Mitarbeitenden, also wirklich ein kleiner Player. Und man kann sich halt vorstellen, da hast du jetzt nicht die Marketingmillionen oder jetzt irgendwie die 10 Leute, die da jetzt die riesen Ressourcen ran schaffen und sagen, so, jetzt machen wir mal die Riesenkampagne. Und dann überlegst du dir, was können wir machen? Und ich meine, auf Social Media kommt jeder, der im Bereich digitales Marketing unterwegs ist, recht schnell. Und dann fängt man an. Und wir sind tatsächlich auch zu Anfang ganz simpel, wie jeder andere, glaube ich, mit dem Unternehmensaccount gestartet. Man hat mal so ein bisschen was gepostet und eine meiner größten Niederlagen ganz zu Anfang ist, ich dachte, wie aus dem Lehrbuch, jetzt baue ich das White Paper und dann haben wir eine E-Mail-Automation dahinter und dann kommen die Leads und ich kann mich gar nicht mehr
davor halten. Geht ganz automatisch, du kannst dich gar nicht mehr retten davor.
Ja, und ich war quasi schon bereit, die Gratulation in Empfang zu nehmen im Unternehmen und habe dann gemerkt, okay, wir haben, keine Ahnung, 7 E-Mail-Adressen, alle privat, keiner hat da irgendwie ein richtiges Interesse hinter gehabt und es war natürlich totaler Griff ins Klo. Was vollkommen in Ordnung ist jetzt im Nachgang, weil man hat super viel gelernt daraus und dann überlegt man sich halt Alternativen und dann ist man ja selber in der LinkedIn-Bubble auch viel unterwegs, hab halt viel recherchiert, mich sehr, sehr viel mit Menschen ausgetauscht, einfach viele Meetings gemacht, online, das ging ja dann durch Corona, war es ja so nativ möglich, jeder war ja bereit, mal eben eine halbe Stunde zu quatschen oder so. Um dann eben auf den Gedanken zu kommen oder auf das Ergebnis zu kommen, okay, wir müssen das anders angehen. Hab dann auch das im Studium für mich fokussiert. Das war schön für mich, das verbinden zu können, dass ich sagen kann, okay, ich gehe so Themen wie Social Selling, Personal Branding, was da auch hintersteckt, also all die ganzen Buzzwords, die man eben dann nicht oberflächlich betrachtet, sondern wirklich auch mal von der methodisch-wissenschaftlichen Seite sich anschauen kann und wende das Ganze dann einfach bei uns an. Und so haben wir dann angefangen, Personenprofile aufzubauen, angefangen auch mit dem CEO-Profil ganz klassisch als Flaggschiff, aber eben auch Vertriebsprofile, Recruiting-Profile und mein Profil eigentlich immer mit. Ich war gar nicht so sehr derjenige, der nachher die Maschine auf LinkedIn verkauft, sondern ich bin eher als gutes Vorbild vorangegangen, handwerklich stark zu werden, um eben die Erfahrungen mitzubringen und ins Team zu tragen. Wir haben dann auch so Community-Meetings etc. gemacht. Und ich finde immer, wenn jemand ankommt und den anderen Leuten erzählt, sie sollen LinkedIn machen und versucht da so der Methodenpapst zu sein, dann muss er es auch selber machen. Und das war von Anfang an so ein Stück weit mein Credo, warum ich dann auch mein eigenes Profil hochgezogen habe und jetzt natürlich davon partizipieren kann, ganz klar.
Okay, das heißt also, da war schon ein Ansatz hinter, das heißt, ein CEO-Profil habt ihr aufgesetzt für den Vertrieb und für dich auch, das heißt aber, was heißt denn so Profil aufzusetzen? Das ist nur ein bisschen Headerbild und schönes Profilfoto oder was habt ihr euch eigentlich inhaltlich so ein bisschen für Gedanken gemacht?
Also das mit Headerbild und Beschreibung, das ist am Ende der Outcome, das ist aber zu oberflächlich gedacht. Also was ich gelernt habe, auch dadurch, dass ich mich dann mit dem ganzen Bereich Marke sehr stark auseinandergesetzt habe und gerade Marke in Verbindung mit Vertrieb, wenn wir jetzt Social Selling uns anschauen, ist, dass man zwangsläufig am Anfang eine Positionierung braucht. Und diese Positionierung herauszuarbeiten, zu schauen, also ich mach's immer in so einem Dreiklang, man hat ja so das Thema Identität, das Thema Zielgruppe und das Thema Wettbewerb. Und das hat man nicht nur auf Unternehmens- oder Produktebene, sondern ganz klar auch auf Personenebene. Okay. Bedeutet, wenn ich einen Vertriebler habe, dann hat dieser Vertriebler eine persönliche Identität. Er steht ja für etwas in seinem Berufsleben. Es muss jetzt nicht, keine Ahnung, der Weltverbesserer sein, aber für irgendwas steht er. Der hat Arbeitsweisen, der hat eine Wertewelt und die muss man erstmal irgendwie dokumentieren und zusammenfassen. Dann bringt man das Ganze in Einklang mit der Produkt- und der Unternehmenswelt, in der Kontext, in dem der Vertriebler am Ende tätig ist. Ja. Um daraus eine Identitätsperspektive zu schaffen. Und diese Identitätsperspektive, ich sage immer, ich versuche es immer ganz salopp zu sagen, ist dann 100%. Und von diesen 100% können wir erstmal 80% wegschmeißen.
Okay.
Sage ich dann immer damit erstmal so, was will der jetzt von mir? Klingt vielleicht so, aber ist tatsächlich so, weil man auch sagen kann, aus all diesen Sachen, die man dann erstmal zusammengearbeitet hat, fallen ja 80% weg, die keine Zielgruppenrelevanz haben. Weil so viel kann gar nicht relevant für den Kunden sein. Das heißt, man schaut sich dann die Zielgruppenperspektive an. Wir haben es sogar tatsächlich damals sehr, sehr, weil es eben auch den Uni-Fokus mit hatte, sehr wissenschaftlich gemacht. Dann also gibt verschiedene Wege über Social Listening, aber auch über wirkliche, ich würde jedem empfehlen, Kundeninterviews zum Beispiel zu machen, um diese Zielgruppenperspektive herauszuarbeiten. Um dann zu sagen, okay, das sind die 20% aus der Identitätsperspektive, die haben wirkliche Zielgruppenrelevanz. Und davon nehmen wir nochmal 15% und schmeißen es weg, weil es keinerlei Differenzierung zum Wettbewerb hat.
Okay, ja.
Und dann bleiben so 5% übrig und die dürfen dann gerne ins Titelbild konvertiert werden, die dürfen gerne in die Profilbeschreibung konvertiert werden, in den Slogan und so weiter und so fort. Und dann haben wir nämlich am Ende handwerklich dasselbe, was wir auch am Anfang gemacht hätten beim Profil, aber mit genau den richtigen Botschaften.
Okay.
Und das ist meiner Meinung nach die extreme, also die zwangsläufige Basis, die wir brauchen, um wirklich guten Vertrieb dann nachher eben auch auf LinkedIn zu machen.
Und das heißt, die Positionierung erstmal ganz klar herauszustellen, und zwar mit Hilfe, du sagtest es gerade in so einem Halbsatz, so mit Kundeninterviews. Kundeninterview, genau, um diese Zielgruppenperspektive herauszufiltern. Aber was ist so Inhalt davon? Oder was sollte bei rumkommen bei so einem Kundeninterview? Was ist eigentlich so die Essenz daraus?
Man versucht so ein bisschen herauszufinden, warum arbeitet der Kunde eigentlich mit dem jeweiligen Vertriebler zusammen oder auch mit dem Unternehmen zusammen? Es muss ja, ob jetzt bewusst oder unbewusst, Gründe gegeben haben, warum sich eben dafür entschieden wurde. Und häufig sind die gar nicht so klar. Und was ich halt versuche, auch gerade beim Social Selling immer herauszuarbeiten, ist nicht nur, warum das Produkt. Und das ist, glaube ich, hier in unserem Case jetzt auch extrem wichtig, weil das Produkt gibt's auch woanders.
Ja.
Warum die Person? Was ist der konkrete Wert des Vertrieblers im Verkaufsprozess und im Entscheidungsprozess des Kunden? Und das finde ich extrem wichtig, weil wir arbeiten häufig im industriellen Bereich, ist ja der Vertriebler ja weniger der klassische Seller, sondern super beratend tätig.
Das heißt, beratend tätig, genau.
Ist am Ende irgendwo eine Bezugsperson des Kunden, der eine gewisse Sicherheit vermittelt, wo man ein Vertrauensverhältnis zu aufgebaut hat, wo man auch für Fragen halt zum Beispiel immer hingehen kann. Und diese Rolle einmal zu definieren und was daran eigentlich so die Knackpunkte für den Kunden sind, dass er sagt, ey, bei dem fühle ich mich gut aufgehoben, das finde ich extrem wichtig mal herauszuarbeiten, weil da steckt ja der Schatz der Person nachher dahinter und warum überhaupt die Person jetzt so relevant in der Vermarktung ist.
Und genau darum geht's ja. Es geht halt eben um die Person. Und ich führe sehr häufig Gespräche oder Dialoge mit Leuten hier aus der Community, die halt eben sagen, ja, André, ich habe verstanden, das Thema Handels. Also LinkedIn ist halt wichtig. Wie stelle ich mich denn da auf LinkedIn? Weil ich habe ja die Situation, ich bin ja nicht nur für ein Unternehmen tätig, sondern als Vertriebsunternehmer für 4 oder 5 verschiedene Unternehmen. Und ich habe halt tausende von Produkten vielleicht irgendwie dabei. Und wenn ich jetzt nur mich positioniere als Experte für Unternehmen 1, nimmt mir das ja vielleicht Unternehmen 2 irgendwie auch übel, ja? Oder vielleicht soll Unternehmen 3 gar nicht wissen, dass ich mit Unternehmen 1 arbeite. Oder also es gibt ganz, ganz komische Verstrickungen manchmal irgendwie dabei, wo meine Antwort eigentlich immer relativ klar ist und wo ich sage, du, dein Hersteller 1, 2, 3 und deine Produkte haben für mich gerade eigentlich gar keine Relevanz bei diesem Thema, sondern es geht halt viel mehr um dich als Person, um was bist du eigentlich für ein Typ? Ja, also was verkörperst du gerade? Du bist 20 Jahre in dieser Industrie, in deiner Nische irgendwie unterwegs. Und ich glaube, es gibt in deiner Nische, in deiner Mikrobubble niemanden, der sich so gut auskennt wie du. Also versuch das doch zu transportieren. Genau. Auf diesem Wege. Und da ist dann oftmals so, da macht es so ein bisschen Klick und ach ja, okay. Aber dann der nächste Schritt fehlt dann immer oftmals so ein bisschen. Ja, was ist es denn dann konkret? In welche Richtung könnte ich da gehen? Hast du vielleicht mal so 2, 3 Fragen, die sich jeder vielleicht mal so selbst stellen kann an so einem Punkt, wie du sagst, auch so Kundeninterviews, einfach um ein bisschen Reflexion auch mal zu schaffen?
Ja, auf jeden Fall. Also beispielsweise, auch wenn es nicht so eine einfache Frage ist, welchen Wert vermittle ich denn einem Kunden im Kaufprozess. Also was ist mein konkreter Wert als Person? Man kann sich das auch gerne mal so, gibt ja den Begriff der Customer Journey oder der Kundenreise. Ja. Und wenn man sich die wirklich mal skizziert, das lohnt sich total, auch als, das muss man jetzt nicht immer nur in einem riesen Workshop machen, das kann man auch mal einfach als Einzelperson machen,
sich zu
überlegen. Ja. Von dem initialen Moment bis zum Vertragsschluss, was durchläuft der Kunde da eigentlich und was ist mein Wert über die verschiedenen Phasen, den ich gebe? Ist nichts, was man jetzt innerhalb von ein paar Sekunden für sich beantwortet, aber etwas, was umso wichtiger ist. Und weil man als Vertriebler, glaube ich, auf natürliche Weise immer einen sehr starken Produktbezug hat und immer sehr schnell im Produkt denkt, auch mal zu überlegen, was ist denn mein persönlicher Bezug zum Produkt? Weil das kann man sehr, sehr operativ tatsächlich nachher auch darauf runterbrechen, weil am Ende heißt es immer, ja, Frankmann, du redest auf so einer hohen Flughöhe, wie mache ich das denn jetzt in meinem LinkedIn-Beitrag? Alles cool. Ja. Kann man auch sehr gut einfach auf ein Content-Piece zum Beispiel mal runterbrechen und sich zu überlegen, vermarkte ich jetzt nicht nur das Produkt und mache irgendwie ein Produktbild und sage, so, das ist das Produkt mit den Eigenschaften, bla bla bla. Nee, was ist denn meine persönliche Geschichte dahinter? Wie bin ich zum Beispiel mit diesem Produkt das erste Mal in Berührung gekommen? Welches Problem konnte ich damit lösen? Wie hat es mich persönlich auch adressiert? Und warum bin ich der Überzeugung, und das hat ja viel mit Überzeugung auch zu tun, einem Vertrieb, dass das jetzt ein geiles Produkt ist und dass du es brauchst, weil das muss ja die Grundvoraussetzung sein. Ich muss ja 110% davon überzeugt sein, dass das ein geiles Produkt ist. Warum bin ich das denn? Ja. Und das sind so Gedankengänge und dann wird dann plötzlich aus einer reinen Produktbeschreibung eine coole Geschichte und dann ist Persönlichkeit drin, dann ist irgendwo eine gewisse Authentizität dahinter, die am Ende ein Kern von Social Selling definitiv ist.
Ja, definitiv bin ich total bei dir. Also Thema Positionierung, machen wir mal einen Haken dran. Das haben wir soweit jetzt verstanden. Jetzt hast du gerade aber eben schon mal so einen Begriff genannt, so wie Content Piece und so. Jetzt gehen wir mal ja die nächste Stufe, weil rein nur eine Positionierung und vielleicht ein Headerbild, wo jetzt meine drei Botschaften drin sind, reicht ja in der Regel mal noch nicht so aus, sondern vielleicht gehe ich dann halt die nächste Stufe, wo sich Spreu vom Weizen trennt. Also aus meiner Community, ich sage mal, 99% der Leute, die ich kenne, sind keine aktiven Content Creator. Und das kann man definieren, wie man möchte. Also produzieren eben noch keine Inhalte. Ja. Aus diversen Gründen, so wie das vielleicht, weil die Positionierung gar nicht stimmt oder weil ich denke, das ist viel zu viel Aufwand irgendwie damit. Aber gehen wir mal in die nächste Stufe. Thema Inhalte, Content. Warum denn überhaupt erstmal wichtig? Wie kann mir Inhalt denn überhaupt helfen, um meine Positionierung weiter zu unterstützen?
Am Ende
gibt es davon nicht schon viel zu viel da draußen. Ist doch alles langweilig. Schreibt doch jeder das Gleiche.
Da kann ich sogar sagen, das stimmt. Da rege ich mich ja auch, oder was heißt, rege ich mich drüber auf? Man nimmt's, wie es ist, aber das ist auch immer etwas, warum ich überhaupt dieses Thema der Positionierung so wichtig finde, weil so viel Scheiße an Content rumläuft und weil das so oberflächlich ist und so generisch und das könnte jeder und da braucht's am Ende nicht mal mehr die Person für, weil das macht die KI für dich. Ja. Um wirklich noch herauszustechen, diesem ganzen Overload an Content, braucht es eben extreme Relevanz. Und die bekomme ich nur, wenn ich gut positioniert bin. Dann spreche ich nicht mehr jeden an, klar. Aber eine gewisse spitze Zielgruppe, die am Ende auch im Idealfall lukrativ für mich ist, spreche ich eben sehr, sehr genau an. Und diese genaue Ansprache hebt mich am Ende hervor zwischen all dem Scheiße, das darf man genauso deutlich sagen, wie es ist, der ansonsten überall eben rumläuft. Jetzt überlege ich, wie war die Frage?
Content-Arten oder gehen wir noch mal einen weiter. Also Content-Arten oder was kann ich denn dann überhaupt von mir preisgeben? Oder was sollte ich denn überhaupt? Also ich bin jetzt spitz positioniert und ich kenne meine Zielgruppe und ich weiß auch, was die vielleicht für Schmerzen oder so haben. Ja, so, fange ich jetzt einfach an zu schreiben oder was mache ich damit? Oder muss ich Videos produzieren? Oder das sind alles Fragen, die immer wieder auf mich irgendwie einprasseln. So ganz, ganz Basics erstmal.
Genau, weil die Positionierung als solche reicht mir ja nicht, weil wenn ich die Positionierung nicht übertragen bekomme und man mich als diesen Experten, wo ich gerne positioniert sein möchte, nicht wahrnimmt, dann kann ich mich noch so viel positionieren und habe irgendwie nachher ein schönes Strategiepaper, aber hab davon nichts. Und Content ist am Ende unsere Eintrittskarte, um regelmäßig diese Berührungspunkte zu schaffen, um eben diese Expertenpositionierung zu stärken. Und da gibt es auch kein richtig und falsch. Also ich sage immer, es ist ein extremer Lernprozess, wo man für sich schauen muss. Einmal, was passt zu mir? Es gibt Leute, und ich habe mit Vertrieblern gearbeitet, tatsächlich häufig im Vertrieb ist es so, dass es Leute sind, wenn die erstmal an die Kamera gewöhnt sind, dann blühen die auf. Weil es ist am Ende die Situation, die es im Vertrieb so häufig gibt. Und Social Media ist erstmal so ein extrem neues Handlungsfeld für Vertriebler und es kann super verunsichernd sein, aber wenn man sich dann erstmal daran gewöhnt hat, dann ist man plötzlich wieder über das Format Video in einem sehr bekannten Feld, weil man steht zwar vor einer Kamera, aber man kann ja auch eine Person hinter der Kamera platzieren.
Ja.
Und verargumentiert das, was man ja sonst im Vertrieb auch verargumentiert. Und da gibt's tatsächlich gute Beispiele, die da wirklich aufblühen. Aber es gibt eben auch Leute, und das ist völlig fein, man sollte sich jetzt nicht sagen, nur weil das in meinem Bereich wahrscheinlich das beste Medium ist, zwinge ich mich vor die Kamera, auch wenn ich es überhaupt nicht kann und möchte, dann lass es. Dann such dir was anderes. Es gibt, also ich zum Beispiel bin totaler Textfreak, weil ich einfach gerne und glaube ich auch nicht schlecht Texte schreiben kann. Und das, also ich kann mich auch vor die Kamera setzen, gar kein Problem, aber ich mache es dann eher seltener und dafür dann irgendwie ab und zu mal so als kleines Highlight und fokussiere mich eher so auf Text-Bild-Kombinationen. Und da darf man sich durchaus so ein bisschen ausprobieren und auch schauen, was ist einmal, was passt zu mir, was ist, wo bin ich auch effektiv, weil es bringt natürlich nichts, wenn ich irgendwie 8 Stunden die Woche plötzlich daran sitze, meinen Content zu produzieren, weil ich wirklich nicht schnell daran bin, das auf die Art und Weise zu machen. Und dann für sich seinen Sweet Spot zu finden und auch zu schauen, wie ist denn die Resonanz. Wir haben zum Beispiel im Maschinenbau extrem gute Erfahrungen mit dem Format Video gemacht, aber da vor allem auch mit Technikvideos. Das kann in einer anderen Branche total anders aussehen. Deswegen bin ich immer so gegen, es gibt ja auch zum Beispiel immer mal wieder diese Algorithmus-Updates, wo geschaut wird, welches Format bringt welche Reichweiten und so weiter. Aber sich nur darauf zu beziehen, halte ich für nicht richtig, weil es muss am Ende deiner Zielgruppe schmecken. Und nicht nur, weil es jetzt eine allgemeine Studie sagt, sich dann quasi aufs nächstbeste Format zu stürzen, sondern es ist immer ein individueller, eigener Lernprozess und da sollte man agil und iterativ vorgehen.
Ja, bin ich bei dir. Du musst halt lernen, es muss irgendwie zu dir, zur Persönlichkeit halt eben passen, weil wir reden ja einfach beim Thema Personal Branding. Also wenn es nicht authentisch irgendwie rüberkommt und ich fühle mich einfach nicht wohl, wird es natürlich auch keinen Effekt haben, weil der Gegenüber merkt es ja eben auch. Und wenn ich mich halt total schwer tue dabei, einfach nur mal einen Text zu schreiben, dann wird es halt schwierig, wenn ich sage, Textbild ist aber meine präferierte Kombination. Also da irgendwie Mittelweg zu finden, schon gut. Dauert Content-Erstellung eigentlich immer ewig lang oder gibt es irgendwie ein paar Tipps und Tricks, wie man solche, irgendwie eine Content-Maschinerie auch aufsetzen kann, so auch aus deiner Erfahrung? Du hast ja nicht jetzt 10 Stunden die Woche an einem Content-Piece gearbeitet, wahrscheinlich in deinem Angestelltenverhältnis, gehe ich mal nicht von aus.
Ich durfte zumindest ein bisschen länger an den Pieces arbeiten als jetzt ein klassischer Vertriebler, würde ich sagen, weil es dann natürlich auch ein bisschen mehr meine primäre Aufgabe war, den Kanal dann eben auch zu betreiben. Aber generell musste auch ich effizient sein, völlig klar. Und ich finde an der Stelle, gerade in der heutigen KI-Welle, muss man da einmal klar differenzieren zwischen, ich würde jedem empfehlen, KI zu nutzen, um auch da gewisse Workflows sich zu schaffen, um einfach effizienter zu sein. Und viele haben auch einfach Angst vor dem weißen Blatt Papier. Aber bitte lasst die KI das nicht komplett schreiben. Weil das ist dann wieder generisch. Und also es mag bestimmt das eine Prompt-Genie geben, was so einen geilen Prompt fertig gemacht hat, dass es nicht mehr so ist. Aber ich kenn's nicht. Also lass uns die KI als Hilfe benutzen und quasi mit der KI zusammenarbeiten, um schneller zu dem guten Ergebnis zu bekommen, wo wir sonst länger für gebraucht hätten. Das ist das eine. Das andere ist, ich versuche immer Content als Art modularen Baukasten zu betrachten. Bei LMZ haben wir es zum Beispiel so gemacht. Wir haben ein Format aufgesetzt, das nannte sich LMZ Industry Talk. Das war ein YouTube-Format. Das war galt vor allem der Expertenpositionierung des Geschäftsführers. Und war dann quasi ein Interviewformat mit der Kernfrage, wie sieht die Fabrik der Zukunft aus? Und da wurden aus verschiedenen Perspektiven Experten eingeladen, die dann quasi eine halbe Stunde circa ein Experteninterview geführt haben, ähnlich wie wir es jetzt hier auch machen. Und dann quasi daraus eine halbe Stunde YouTube-Video YouTube-Video entstanden ist. Und aus diesem YouTube-Video konnten wir haben meistens 5 bis 6, aber es wäre noch viel mehr möglich gewesen, Social Clips draus geschnitten, die dann so
das heißt Kurzvideos, genau.
Genau. 60 bis 90 Sekunden, die man dann wiederverwerten kann. Und so kommt man gar nicht aus dieser Schleife heraus, dass man, weil die erste Frage ist ja immer, oh Gott, was soll ich denn posten? Und es sollte viel weniger aus einem, ich muss jetzt was posten heraus passieren, sondern eher aus der Message, die man eigentlich transportieren möchte. Und man hat hoffentlich genug da. Und das macht man eben mit diesem Baukastensystem, dass man sich Formate schafft, die dann auch eben effizient genug abwerfen, um dann eben auch immer wieder guten Content zu haben. Wenn ich jetzt eingeladen bin in einem Podcast, kannst du mal davon ausgehen, dass ich aus unserem Gespräch hier ein paar Sachen rausziehe und mir schön für meinen Content nutzen werde. Weil das ist es ja. Das Ganze auch crossmedial zu betrachten und verschiedene Sachen zusammenzuführen und immer wieder in seinen persönlichen Kontext am Ende zu bringen. Das ist eher so der Trick, dass man bestehende Sachen, auch wenn man jetzt, nehmen wir mal deine Zielgruppe ganz spezifisch, arbeitet mit verschiedenen Herstellern zusammen, über verschiedene Produkte hinweg, kannst mir nicht erzählen, dass da nicht genug anfallen würde, auch herstellerseitig, wo eher so der Trick ist, sich zu überlegen, wie kann ich denn meinen persönlichen Bezug dazu schaffen? Und dann hat man auch immer wieder eigentlich gute Content-Gelegenheiten, die man nur nutzen muss. Und dann ist es am Ende so ein bisschen deutsche Ingenieursdenke, wo man sich davon verabschieden sollte. Better done than perfect. Ein LinkedIn-Post ist schnell geschrieben. Der wird nicht perfekt sein, mein Gott, aber das ist Social Media. Sei authentisch, poste es. Es ist vollkommen in Ordnung, bevor du da jetzt Stunden reinsteckst, um da das letzte Wörtchen noch irgendwie anders zu schreiben oder sonst was. Ah, do it. Und dann schafft man sich so nach und nach seinen eigenen handwerklichen Prozess. Also ich sage auch immer, schreibe, leg's weg, schlaf eine Nacht drüber und schreibe. Aber schreib verdammt, wenn es jetzt in Textformat geht natürlich. Weil viele Leute haben dann so eine Angst davor, dass es nicht perfekt ist am Anfang. Ja und? Ich muss es ja nicht morgen posten. Ich kann ja weitermachen. Und dann stehe ich morgen auf und ich habe nicht mehr das leere Blatt Papier, sondern ich habe halt erstmal einen für mich vielleicht schlechten Text, aber es ist ein Text, mein Gott. Und daran kann ich weiterarbeiten. Und dann lernt man. Es ist ja immer ein Lern- und Übungsprozess. Und so wird man dann auch von Mal zu Mal besser.
Cool. Lassen wir mal kurz bei dem, ich fände ja das YouTube-Format, diesen Industry-Talk, den ihr aufgebaut habt, finde ich cool, weil ich kann mir durchaus jetzt vorstellen, der eine oder andere, der hier zuhört, sagt sich gerade, ja, genau das müsste mal das Marketing von meinem Hersteller machen, aber die machen das irgendwie gar nicht. Lass uns doch mal eben dafür sorgen, erklär mal ein bisschen, wie ihr das aufgebaut habt. Erzähl doch auch mal ein bisschen, dass das vielleicht nicht das Komplizierteste auf der Welt war, damit vielleicht der ein oder andere Handelsvertreter mal an seinen Hersteller geht und vielleicht mal mit einem Impuls da reingeht. Du, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, vielleicht so eine Longform irgendwie ins Leben zu rufen? Wie lief das ab damals? Was habt ihr gemacht?
Ja, also vielleicht mal generell als Impuls, nicht nur in Richtung so einem Format, sondern auch generell, wenn man sagt, ich will jetzt Foto- und Video-Content machen. Das Wunderbare an LinkedIn und an Social Media generell ist, dass Authentizität deutlich über dem Professionalisierungsgrad steht. Das heißt nicht, dass ich jetzt absichtlich Scheißvideos und Scheißfotos mache, aber mit heutiger Standardtechnik, ich nenne es mal Standardtechnik, weil so ziemlich jeder hat irgendwie Zugriff auf ein iPhone und die haben eine Kameratechnik verbaut, die ist irre gut. Das heißt, ich kann mit einfachsten Mitteln, weil wir hatten damals auch kein riesen Equipment, wir haben ein bisschen investiert, muss man sagen, aber es war im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Und das ist, glaube ich, für die meisten Hersteller, die nochmal auch einen Tacken größer sind, definitiv stemmbar. Wir haben einfach ein iPhone hingestellt und wir haben mal getestet. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Wenn du ein Format für dich antesten willst und gucken willst, ob es auch irgendwie einen Community-Effekt hat und ob es irgendwie eine Resonanz bekommt, schnapp dir ein iPhone, kauf dir für 50 Euro ein Tongerät, weil man verzeiht ein schlechtes Bild, man verzeiht keinen schlechten Ton, so viel kann ich sagen. Das kennen wir alle, wenn wir...
Kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen.
Da schon eben einmal sich ein vernünftiges Tongerät holen, aber das ist auch günstig zu bekommen und dann loslegen. Und dann einfach mal machen. Und das... Da, wo, glaube ich, noch die viel größere Hürde, also so ist zumindest meine Erfahrung auch, was dann so die größeren Industrieunternehmen angeht, wo die größere Hürde ist, dass wir vom Content denken sollten und nicht vom Produkt. Weil wir hatten den Industry Talk, da kam nicht einmal die Automatisierungsanlage drin vor. Okay, es ging um die Expertenpositionierung und es ging um den Content, den Mehrwert, den wir liefern können. Einfach aus der reinen Erkenntnis heraus, die Automatisierung ist nur ein Bruchteil der Fabrik der Zukunft. Lass uns das Bild größer malen.
Größer machen, ja, verstehe.
Und das, da muss man sich einfach von diesen herkömmlichen, ich platziere immer nur das Produkt, verabschieden, sondern einfach auch mal darauf vertrauen, dass die Zielgruppe schon über Ecke denken kann. Und dass sie schon versteht, wenn ich als Experte für Automatisierungstechnik und für die Fabrik der Zukunft positioniert bin, dass sie im Zweifel den Klick auf die Website auch noch schafft und dass sie dann auch verorten kann, wo mein Angebot ist. Und ich würde jedem Vertriebler definitiv empfehlen, schon die Produkte auch mit zu platzieren, aber eben nicht aus einem, ich drück dir jetzt das Produkt ins Gesicht, sondern die Expertenpositionierung steht im Vordergrund.
Okay, cool. Ja, das war sehr, sehr anschaulich beschrieben und kann ich mir gut vorstellen. War das der Industry Talk, lief das vom Beginn an alles perfekt oder was waren so die ersten ein, zwei Fails oder sprich mal eben aus dem Nähkästchen, woraus habt ihr am meisten gelernt?
Ich bin ja von Haus aus kein Content Creator, das ist ja alles on the run irgendwie. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, die allerersten Drehs, da stand ich schon schweißgebadet hinter der Kamera und hab die ganze Zeit nur Schiss, dass das nicht aufnimmt oder irgendwie die Datei nachher weg ist. Und dann hatten wir mal einen Dreh, wo ich dann nach 5 Minuten wir haben meistens so 30, 35 Minuten Drehzeit gehabt, nach 5 Minuten zeigte er mir dann an, Akkustand niedrig und ich so.
Akku und Gott, so, ja. Nein. Ja, okay.
Ja. Das sind so Sachen, könnte ich im Nachhinein drauf verzichten oder auch, ja, keine Ahnung, wenn man dann gewisse, da bin ich immer noch nicht gut drin, was so gewisse Bildeinstellungen, Toneinstellungen und so angeht, ist jetzt nicht mein Steckenpferd, wo man sich aber einfach reinfuchsen musste und wo man auch gewisse, zum Glück mussten wir nie mit externen neu drehen. Okay. Aber wo man auch schon viele Extra-Runden einfach gedreht ist, weil man das nicht wusste und dann sah es am Ende scheiße aus. Und das meine ich halt mit, authentisch ist immer cool. Ja. Aber das ist keine Ausrede dafür, völlig unprofessionelles Zeug hochzuladen, sondern man darf ruhig einen eigenen Anspruch haben. Es muss nur nicht aussehen wie durch 7 Hierarchieschleifen nach oben gezogen und am Ende mit 10.000 Euro Media-Budget hinterlegt. Das wird sogar negativ betrachtet, weil es irgendwie dann immer werblich aussieht. Und wir mögen es ja, wenn eine Person vor uns steht und sich einfach mal sagt, hey, ich habe was zu erzählen und ich dachte, ich erzähle das jetzt mal. Kommt ja viel sympathischer rüber, als wenn es quasi die große Werbekampagne ist und wurde sich ein halbes Jahr lang überlegt. Da fühle ich mich ja auch ein bisschen verarscht.
Ja, na, hast du recht, ja, das stimmt. Ich sage ja immer, soll ja keine Hollywood-Produktion irgendwie sowas sein, sondern, ne, das kann, ruhig mal ein bisschen mit den Ecken und Kanten und so ist überhaupt kein Problem. Es kommt halt viel besser, viel authentischer halt eben auch rüber. Und man muss natürlich auch immer in seinen Mitteln irgendwie bleiben und am Ende des Tages ein Resultat irgendwie herausbringen. Und wie du ja auch schon sagtest, Social Media lebt ja auch irgendwie von einer gewissen Geschwindigkeit irgendwie mit dabei. Natürlich kann ich mir jetzt 90 Tage eine Konzeption machen für einen 60-Sekünder.
Ja.
Oder kann es mal als One-Take einfach so raushauen. Mal sehen, was dann passiert. Dann habt ihr also bei LM Setup eine ganze Menge da jetzt gemacht. Aber jetzt am Ende des Tages ist ja mal ein bisschen Butter bei die Fische. Also kommen wir mal so Thema so Erfolgsmessung. Was bringt denn das Ganze? Außer, dass der Torben jetzt seine 10.000 plus Follower aufgebaut hat. Damit wacht er jeden Morgen geiler auf, als er ist. Aber was ist denn am Ende des Tages? Was ist fürs Unternehmen? Was hat das für Effekte eigentlich bewirkt? Und wie habt ihr das Ganze dann auch irgendwie gemessen oder in eine Systematik gebracht?
Viel wichtiger als meine 10.000 Follower sind die 10.000 Follower, die aus dem Vertrieb kommen. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Weil wenn ich das jetzt vertrieblich messe und wenn wir über Social Selling sprechen, also es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, LinkedIn zu nutzen. Wenn wir es aber jetzt aus einer Social Selling Perspektive betrachten, sollten wir vertrieblich messen. Und dann ist mein Profil, gelinde gesagt, fürs reine Endergebnis völlig irrelevant. Dann geht's dahin, was wurde vertrieblich geleistet, was konnte aus dem Vertrieb eben an Metriken erwirtschaftet werden. Und da sind die Follower nicht unwichtig, aber sie bringen natürlich auch nichts, wenn es alles keine zielgruppenrelevanten Follower sind. Also ich würde mal aufpassen, dass man nicht anfängt, irgendwelche Vanity-Metrics sich anzuschauen. Und deswegen gibt's ja auch diesen klassischen Spruch, Likes don't pay your bills. Und das ist halt so. Ja. Wenn ich anfange, darauf zu optimieren, möglichst hohe Likes, Like-Zahlen oder sonst was zu bekommen, dann fange ich an, irgendwann Scheiße zu posten, die oberflächlich ist und am Ende für die Nische, die ich ansprechen will, auch nicht mehr die Relevanz hat, die wir erreichen wollen. Stichwort Positionierung. Ja. Das heißt, die Beiträge, die nachher oder die Maßnahmen, die am erfolgreichsten waren, waren wahrscheinlich diejenigen, die gar nicht so die riesen Reichweiten hatten. Und deswegen würde ich es auch gar nicht von Beitrag zu Beitrag immer einzeln bewerten, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg. Und unterscheiden zwischen Performance-Optimierung im Sinne von, ich schaue mir natürlich die LinkedIn-Metriken an und schaue, wie man auch noch optimieren kann in den Inhalten und Botschaften, die man hat, noch mehr Leute von der Zielgruppe zu erreichen und das Spielfeld, also auch auf dem Spielfeld zu spielen, wo man sich bewegt, weil mehr Reichweite ist natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir die richtigen Personen erreichen.
Ja.
Aber was am Ende des Tages zählt, ist, was kommt vertrieblich dabei raus? Und dann schaut man natürlich recht schnell ins CRM. Bedeutet auch zu schauen, wie viele Leads kamen denn jetzt aus LinkedIn oder wo war denn LinkedIn wirklich nachher ein relevanter Touchpoint und was kam am Ende auch in Euro und Cent dabei rum? Und ich darf jetzt natürlich da keine Summen nennen, aber da schaut man natürlich nachher, ob es erfolgreich war und ob am Ende auch ein ROI dann erzielt wurde mit dem Projekt.
Okay, aber es ist ein guter Punkt, weil jetzt sind wir schon sehr stark auch auf dem Vertrieb, auf dem einzelnen Profil. Wie war denn da so die Reise, wenn ich mir das vorstelle? Du hast damals dann damit angefangen und ihr habt das aufgebaut. Hat da jeder sofort Hurra geschrien? Oder wie musstest du die Leute irgendwie so mitnehmen? Wie hat man das ganze Game auch so verstanden?
Das kann man jetzt zweierlei sich anschauen. Also die Wahrheit ist, ich hatte den Vorteil, dass ich keinen bestehenden altmodischen Anführungszeichen oder sagen wir mal herkömmlichen Vertrieb umstrukturieren musste, sondern wir waren ja im Vertriebsaufbau. Bedeutet, man hatte die wunderbare Situation, dass man gesagt hat, hey, du bist, komm jetzt beispielsweise ein neuer Vertriebler rein, ich gebe dir etwas an die Hand, was dir extrem helfen wird, Vertrieb zu machen. Und dann war erstmal so, ja, wieso denn nicht? Dann schauen wir
doch mal. Okay, warum denn nicht? Genau. Ja, da bin ich erstmal offen für, ja klar.
Genau.
Ja.
Weil, es ist ja erstmal was Gutes. Und es ist was anderes, wenn ich jetzt einem Vertriebler, der seit 30 Jahren Vertrieb auf andere Weise macht, sage, nee, jetzt mach mal anders. Muss man fairerweise so sagen. Aber grundsätzlich, und das ist mir auch immer wichtig zu erwähnen, sollte man dann nicht in den falschen Argumentationsstrang verfallen. Weil was häufig dann so gesagt wird, ist, ja, ist auch nicht so viel Aufwand, probier's doch mal ein bisschen nebenbei. Bullshit, das ist Aufwand. Und ich will eher damit argumentieren, dass die Ergebnisse am Ende stimmen. Und wenn ich es hinbekomme, mal ein Projekt zu pilotieren und jemanden, der intrinsisch motiviert ist, es auch umzusetzen, dann dahin bringe, dass man sieht, dass die Erfolge kommen. Und da bin ich einfach sehr, sehr überzeugt von dem Medium, dass es dann auch so ist. Dann habe ich ein Argument, weil am Ende ein Vertriebler möchte Vertrieb machen, ein Vertriebler möchte Umsatz machen. Und wenn der Umsatz kommt, dann ist es keine Frage mehr, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das ist, keine Ahnung. Und generell, wenn ich jetzt sage, jemand hat sich dran gewöhnt und kennt die LinkedIn-Strukturen, ist es vielleicht sogar schöner, als jeden Tag 100 Anrufe zu machen.
Das ist richtig. Ja, könnte effizienter sein, ein anderer Weg, ja, definitiv. Ja. Okay, sag doch mal ganz kurz, wenn ich jetzt als Handelsvertreter das Ganze gehört habe und stehe halt noch ziemlich am Anfang, also ich habe halt schon verstanden, ich höre, weil ich überall LinkedIn höre, sag mal so ein, zwei oder die drei ersten Schritte, die ich gehen sollte, aus deiner Sicht, was sinnvoll wäre, um für mich meine Personal Brand, meine eigene Marke irgendwo aufzubauen.
Genau, also das Thema Positionierung, ich würde es auch gar nicht zu, mach's nicht zu kompliziert, wenn du es jetzt selber vor allem für dich selbst machen möchtest. Überleg dir einfach nur mal, weil häufig ist es ja gerade beim Produktvertrieb oder jetzt auch bei Handelsvertretern, ist es ja so, man hat ein riesen Portfolio an Dingen, die man irgendwie vertreibt, dass man sich sagt, ich kann nicht Experte für alles sein. Überleg dich, was passt am nativsten zu mir selbst, wo bin ich eben auch, wo kann ich einfach am meisten noch zu kommunizieren, wo habe ich auch die größte die stärkste Argumentation hinter? Plus, es muss natürlich, also diese Expertenpositionierung sollte für mich auch lukrativ sein. Also ich brauche mich jetzt nicht auf ein Produkt stürzen, wo ich am Ende, keine Ahnung, 0,5% Umsatz mitmache und merke dann irgendwann, okay, der Aufwand lohnt sich nicht.
Aber das sollte ich sowieso nicht in meinem Portfolio vielleicht haben. Die Entscheidung treffe ich da wahrscheinlich auch schon.
Genau. Aber diese Fragen sich mal zu stellen und zu sagen, sie wirklich keine Angst davor haben, sich auf Spitze zu positionieren, weil man kann eben nicht Experte für alles sein. Und das tut vielleicht auch manchmal ein bisschen weh. Ich bin auch Marketing-Generalist. Und könnte viele Themen abdecken, tue ich aber nicht, weil es geht nicht. Ich kann nicht der Spezialist für alles sein. Ich bin dann jetzt halt der Social Selling Heini, dann ist das halt so. Yeah. Das ist so die eine Geschichte. Und das Einfachste, was man direkt am Anfang machen kann, und das sage ich eigentlich immer, egal ob ich jetzt morgen mit Social Selling anfangen will, ob ich nächste Woche mit Social Selling anfangen will oder ob ich in einem halben Jahr mit Social Selling anfangen will. Ich kann jetzt mir einmal kurz überlegen, was ist meine primäre Zielgruppe? Dann kann ich das wunderbar bei LinkedIn filtern und dann erweitere ich mein Netzwerk. Weil das ist reines Handwerk, das einfach und Disziplin vor allem, das täglich zu machen, proaktiv Vernetzungsanfragen zu verschicken, unser Netzwerk zu vergrößern. Weil egal wann ich anfange, wenn ich ein großes Netzwerk habe, dann wird es ungleich leichter für mich, eben auch die Leute dann nachher mit meinen Inhalten zu erreichen.
Okay, das heißt also erstmal damit zu schauen, wen habe ich denn überhaupt? Auch das ist immer wieder was ich merke, wenn ich den Leuten sage, geh erstmal auf die Plattform und schau, du wirst überrascht sein in den ersten ein, zwei Wochen, wie viele Leute du eigentlich triffst aus deiner Historie, wer eigentlich alles schon da ist, wer in diesem Club ebenfalls ist, wer sich da gerade versammelt und connectet euch erstmal darüber und dadurch spielst du natürlich im Algorithmus viel mehr Aktivität eben zurück, kannst viel mehr Inhalte wahrnehmen, du musst erstmal mit der Plattform auch warm werden, das ganze Thema auch erstmal ein bisschen lernen und dann ergibt sich da schon eine ganze Menge so raus. Sag doch mal den einen ganz wichtigen Fehler, den man tunlichst irgendwie vermeiden sollte, gerade auch zu Beginn.
Also wo ich auf jeden Fall immer von abrate, ist, werd nicht politisch und werd nicht religiös. Und was da vielleicht so ein bisschen drüber steht, ist, nur weil man jetzt, weil wir von Persönlichkeit sprechen, also gehen wir mal davon aus, dass jemand auch jetzt wirklich der Meinung ist, okay, ich fange an mit Content.
Ja.
Und nur weil wir von Persönlichkeit sprechen, heißt das nicht, dass wir privat werden müssen. Also da haben ja viele Leute Angst vor und ich halte es auch nicht unbedingt für die richtige Herangehensweise. Man darf es durchaus nach wie vor im beruflichen Kontext betrachten. Und nur weil ich jetzt etwas von meiner Persönlichkeit preisgebe im beruflichen Kontext, heißt es nicht, dass ich jetzt erzählen muss, ich kriege ja immer die Krätze, wenn ich sehe, wie jemand auf seinem Maledivenurlaub etwas für den Vertrieb gelernt hat. Denke ich mir so, mach doch einfach Maledivenurlaub und nächste Woche bist du wieder Vertriebler. Ist doch alles in Ordnung. Man muss nicht persönlich mit privat verwechseln.
Ja, okay. Und letzte Frage, aber so nach 2 Monaten bin ich damit fertig, oder? Dann habe ich jetzt also 2 Monate, sind 8 Wochen, mache ich 8 Postings, danach bin ich positioniert und
dann hast du LinkedIn durchgespielt, dann passt das.
Bin ich durch, ne? Oder?
Definitiv nicht. Das war eine rhetorische Frage. Also ich sage immer auch, wenn wir jetzt, also jetzt mal auch vielleicht auch aufs Movement nochmal geguckt, wenn wir jetzt Projekte in dem Bereich angehen, dann ist es eigentlich, was ich immer dem Kunden sage, wir sollten da mal mindestens ein halbes Jahr ansetzen. Es ist ein organischer Kanal und um da wirklich dann auch relevante Ergebnisse, sowohl intern, weil das muss die Organisation entsprechend aufbauen, die Leute auch dahin bekommen, weil ich will nicht, dass sie abhängig davon sind, dass ich nachher irgendwie die Posts schreibe oder sonstige Geschichten, sondern wir müssen ja einen Lernprozess intern anstoßen. Das ist das eine. Und das andere ist halt eben auch, organische Maßnahmen brauchen ihre Zeit. Das heißt, Netzwerkaufbau, Reichweite mit dem Content, auch dieses Thema, ich will ja niemanden kalt anschreiben bei LinkedIn. Das ist ja der große Vorteil. Ich will ja dafür sorgen, dass eine Person, die mit mir vernetzt ist, diverse Touchpoints zu mir, meiner Expertenpositionierung und den Produkten, mit denen ich in Verbindung stehe, habe. Und dann habe ich eine ganz andere Grundvoraussetzung, in die Direktkommunikation zu gehen.
In die Ansprache zu gehen, ja,
genau. Und es braucht nun mal seine Zeit. Deswegen würde ich sagen, dass ein halbes Jahr sollte man sich definitiv geben, um diesen Kanal auch für sich mal zu bewerten. Man wird vorher Ergebnisse erzielen, ganz klar. Und man wird auch vorher Tendenzen haben zu sagen, okay, es funktioniert oder es funktioniert gar nicht, wir sollten nachjustieren. Aber so weit sollte man schon im Voraus sich das überlegen. Und auch dann geht's weiter, weil am Ende ist es wie bei allen anderen Vertriebskanälen auch, ist ja ein Prozess, Vertrieb hört ja nicht auf. Ich bin ja auch bei jedem anderen Vertriebskanal nicht nach 2 Wochen fertig und kann dann in Rente gehen und der Umsatz kommt.
So, wenn's so einfach wäre.
Dafür haben wir uns halt einen komplizierten Job ausgesucht, aber das macht ja jeder.
Sehr schön. Insgesamt in der Industrie, wenn du so die Industrie, du guckst ja auch durchaus auch natürlich mit beiden Augen auch so in andere Branchen und andere Bereiche so hinein. Wo denkst du, wo steht so die Industrie, gerade auch so deutscher Mittelstand? Wenn wir mal so eine Social Selling Landkarte mal nehmen und wir sehen mal die ganzen, klar, Online-Marketing-Companies sind so ganz weit vorne, weil es einfach von der DNA eben so ist. Wo in der Bundesliga-Tabelle, wo ist so die Industrie oder gerade auch eure Branche so ein bisschen verhaftet?
Man kommt so langsam in die Puschen, würde ich sagen. Industrie ist ja tendenziell immer ein bisschen verhaltener. Und das ist gar nicht mal negativ unbedingt zu konnotieren, weil die Industrie natürlich auch sich genau anschaut, was ist das? Wie wertbringend ist das? Und die wollen sich auch nicht verarschen lassen. Und man muss auch sagen, gerade bei diesem ganzen, in dieser ganzen LinkedIn-Bubble läuft doch viel Verarsche rum. Jetzt ist es tendenziell so, dass gerade in der ganzen Berater- und Coaching-Szene natürlich da viel mehr auch schon gemacht wurde, weil es auch irgendwie nativer ist, sich da zu positionieren. Die Industrie hat immer so ein bisschen auch damit für sich wahrscheinlich zu kämpfen gehabt, so, aber wie mache ich das denn jetzt für eine Maschine? Oder wie mache ich das jetzt, weiß nicht, für ein Werkzeug oder sonstige Geschichten, weil es vielleicht ein anderes Vorgehen ist. Und gerade wenn es die ganzen Blueprints gibt, die sich irgendwie auf Dienstleistungen beziehen, dann fühlt man sich da nicht so richtig abgeholt. Auf der anderen Seite hat sich auch nie jemand so richtig an die Industrie rangetraut, was auch schade ist. Wo ich dann auch gesagt habe, wo ich mich damit beschäftigt hatte und da mich tief eingegraben hatte in das Thema, wo ich dachte, warum bin ich denn der Einzige, der das, gut, Markus war dann ja auch noch am Start, aber weil da irgendwie keiner so richtig sich rangetraut hat an die Industrie. Von daher, da tut sich aber jetzt was. Und auch jetzt, weil ich jetzt ja viel auch im Austausch bin mit Industrieunternehmen, die alle sehr, sehr interessiert sind an dem Bereich tatsächlich, merkt man so eine gewisse Aufbruchsstimmung. Und ich bin sehr guter Dinge, dass da jetzt auch in den kommenden Jahren noch einiges passieren wird, weil den Nutzen des Kanals und der Methodik haben eigentlich alle für sich erkannt. Es ist eher noch so eine Sache, ist, wie setzen wir es vernünftig um? Und gerade in diesen gestandenen großen Vertriebsorganisationen würde ich auch, das ist auch einfach komplex, das reinzubringen. Und deswegen darf man sich da auch die Zeit, die sich jetzt genommen wurde, durchaus nehmen.
Sehr cool. Schön. Mit dir kann man ja auch in Kontakt treten über LinkedIn. Funktioniert, ne?
Also das sollte funktionieren,
ja. Du hast ja jetzt keinen Cut gemacht oder sowas.
Nein.
Also wenn ich jetzt sage, wenn ich das Ganze jetzt mal höre und wirklich sage, okay, ich bin als Industrievertretung auch unterwegs und ich würde ganz gerne mal mit meinem Hersteller oder irgendwo mal Ansatzpunkte finden, durchaus möglich, euch anzusprechen, Markus und dich anzusprechen und dann mal zu schauen, wie eure Expertise da auch irgendwie helfen kann, oder?
Definitiv. Practice what you preach. Also wenn ich auf LinkedIn nicht antworte, mache ich was falsch.
Den Test solltet ihr machen. Den Test solltet ihr machen. Aber den wird er bestehen, kann ich jetzt schon sagen.
Das hoffe ich doch.
Sehr schön, lieber Torben. Vielen, vielen Dank auch für den Real Talk. Fand ich sehr, sehr erfrischend, auch mal ein bisschen auch deine Perspektive damit so aufzuzeigen. Der Mann ist so, wie er ist. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für diese Einsichten. Und ja, du, wir bleiben in Kontakt und freut mich weiter von dir zu lesen und zu hören.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.